Angriff ist keine Verteidigung. Stellt ihr das Selbstverteidigungsrecht Israels in Frage?
Nein, wir stellen nur in Frage, dass der Angriff Israels als Selbstverteidigung gelabelt wird. Also das, genau, das ist unser Problem. Also in unserer Wahrnehmung, und das, damit sind wir wahrlich nicht allein, ist dieser Angriff kein Akt der Selbstverteidigung und auch kein präventiver Akt der Selbstverteidigung.
Ist Israel denn nicht bedroht von möglichen Atomwaffen aus dem Iran? Diese Bedrohung gibt es doch, oder?
Das kommt darauf an, wen Sie fragen. Dann kriegen Sie ganz unterschiedliche Antworten darauf. Und natürlich, und ja, es gibt schöne Darstellungen davon, wie Netanyahu schon vor 40 Jahren gesagt hat, dass Iran jetzt eine Atombombe baut, gleich morgen. Auch 2012 hat er sich vor die UN-Vollversammlung gestellt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es gab, der Iran hat keine Atomwaffen. Punkt. Also kann es auch keine atomare Bedrohung durch den Iran geben. Und der Bau von Atomwaffen ist, also dazu braucht der Iran laut amerikanischen Geheimdienst, es gab vor kurzem eine längere Reportage der CNN, braucht laut dem amerikanischen Geheimdiensten der Iran 3 Jahre, um überhaupt eine Atombombe entwickeln zu können. Und sie sagen sogar selber in diesem Bericht, dass der Iran das gar nicht vorhat. Und was man noch mit dazu sagen muss, es gab gerade Verhandlungen zwischen Iran und den USA eben genau über die Wiederaufnahme des Atomabkommens. Am Sonntag, also 2 Tage nachdem die Angriffe stattgefunden haben, des Israels, hätten in Oman die Gespräche fortgesetzt werden sollen. Und Israel hat einfach Tatsachen geschaffen. Also es war nicht unmittelbar bedroht. Es gibt eine gewisse Formel, ich glaube die Weber'sche Formel oder Webster-Formel, die sagt, wann ein präventiver Schlag erlaubt wäre. Und das, dann muss die Bedrohung unmittelbar und unabwendbar sein und man darf sich mit keinem anderen Mittel mehr zu helfen wissen. Und das ist hier einfach nicht der Fall. Wie gesagt, es gab keine unmittelbare Bedrohung, es gab keine Atomwaffen und man war gerade in Gesprächen, das wieder aufzunehmen.
Bundeskanzler Friedrich Merz hatte erklärt, Israel mache die Drecksarbeit für die westlichen Verbündeten. Hat er damit recht?
Nein, natürlich nicht. Also, das ist doch einfach unglaublich. Also, dass die Politik, beziehungsweise dass Friedrich Merz das Völkerrecht dermaßen mit Füßen tritt und dass auch alle anderen, die jetzt in diese Diskussion einstimmen und sagen, na ja, dann nennen wir es halt nicht Drecksarbeit, aber es ist doch toll, dass sie es für uns tun. Dort sterben Menschen. Dort sterben unschuldige Menschen und halt auch in Israel. Es ist ja nicht so, dass alle, die sich denken, ach naja, sind ja nur ein paar Iraner und damit einen rassistischen Diskurs befeuern, der wirklich unerträglich ist, nicht nur eigentlich. Dort sterben einfach Menschen. Und es ist wirklich absurd, da von Drecksarbeit zu sprechen. Das ist dermaßen perfide und menschenverachtend, dass er eigentlich dringend aus der CDU austreten sollte. Also wenn sich da noch irgendjemand christlich schimpft, oder dass er vielleicht, weiß ich nicht, dass die Mitglieder ihn vielleicht ausschließen oder so. Also ich finde es richtig, ich finde es dermaßen unsäglich. Und auch der ehemalige Außenminister Gabriel hat sich dazu geäußert und hat wiederum gesagt, naja, das ist so typisch deutsch, dass wir jetzt darüber reden, ob man das jetzt Drecksarbeit nennen darf oder nicht. Also es ist wirklich schlimm. Wir sprechen hier von einem Krieg und es ist ein Angriffskrieg, vollkommen unprovoziert. Und wenn das von einem anderen Land ausgegangen wäre, beziehungsweise geht es ja aus, im Fall von Russland, nicht auszudenken, wie dann die Reaktion wäre. Aber es ist ja ein vermeintlich Verbündeter. Also dieser Doppelstandard ist wirklich regelrecht pervers. Also und es ist absolut unmenschlich, so zu sprechen.
Stichwort nicht provoziert. Jetzt muss man ja sagen, trotzdem entwickelt der Iran ja das Atomprogramm allen Anschein nach immer weiter fort und die Verhandlungen haben ja jetzt bisher über die Jahre auch nicht zum Ende des Atomprogramms geführt.
Ja, aber man muss dazu sagen, also jedes Land der Welt hat das Recht auf eine zivile Atomnutzung. Ich will den Iran auf gar keinen Fall im Schutz nehmen, aber deswegen gibt es ja die Verhandlungen mit der IAEA, also mit der Internationalen Atomenergiebehörde. Und ja, auch die eben genau diese Behörde hat in ihrem letzten aktuellen Bericht auch gesagt, so, naja, Iran ist da nicht ehrlich, was sie dort treiben, also wie viel Uran sie denn anreichern. Sie sind jetzt, und wir brauchen jetzt auch nicht über Zahlen reden, aber es gibt diese unmittelbare Bedrohung nicht, beziehungsweise, wie gesagt, hat der Iran das Recht, Atomkraft zivil zu nutzen. Und ich würde mir auch in der Diskussion wirklich wünschen, dass auch nebenbei mal wenigstens im Nebensatz fällt, dass Israel Atomwaffen hat, sich niemals der Atomenergiebehörde unterworfen hat und auch niemals dem Nichtverbreitungsvertrag beigetreten ist. Also wenn eine Bedrohung ausgeht, wenn ein Land Atomwaffen im Nahen Osten hat, dann ist das Israel.
Anders als der Iran unterstützt Israel, aber nicht die Hamas, nicht die Hisbollah etc. Ja, angesichts dieser Unterstützung vom Iran, von der Hamas, der Hisbollah, wäre da nicht ein Regimewechsel, von dem ja immer wieder die Rede ist, auch für die Bevölkerung im Iran, die unterdrückt wird, wäre ein solcher Regimewechsel herbeigebombt durch Israel nicht tatsächlich etwas, über das man sich dann letztlich doch freuen könnte?
Diese Frage will ich gar nicht beantworten. Also es ist maximal völkerrechtswidrig. Die Menschen haben im Iran haben eigenes Recht darüber zu entscheiden. Und wenn der Weg zu einer vermeintlich besseren Welt darin besteht, dass wir erstmal alle Herrscher, die uns nicht passen, wegbomben, also wo landen wir denn dann? Wir haben das gleiche ja in Libyen gesehen, wir haben das im Irak gesehen, dann wurde immer gesagt, so, ah ja, das sind ja Diktatoren, das ist ja okay, wenn wir die mal eben umbringen und nebenbei sterben 100.000 unbeteiligte Zivilisten. Also was soll denn daraus werden? Das ist doch keine ordentliche Diskussionsgrundlage. Und noch ein Satz zu den Angriffen Israels auf die iranischen Nuklearanlagen. Das geht hier um Nuklearanlagen. Da liegen Atomen, also da wird einfach Uran angereichert. Und da sind Reaktoren, dort liegt atomares Material. Wenn diese Anlagen bombardiert werden und die IAEA ja praktisch schon sich freut, dass da gerade noch keine Strahlung ausgetreten ist, dann frage ich mich wirklich, wo wir sind. Und wenn dabei dann auch noch von Drecksarbeit gesprochen wird, ja, am Ende wird auch Israel atomar verseucht sein, wenn sie das schaffen, dort also dann wirklich die Lagerstätten zu zerstören.
Dass der Angriff Israels auf den Iran völkerrechtswidrig ist, da sind sich ja die allermeisten Expertinnen einig. Sie haben es immer wieder angesprochen, dass ein Angriff auf Israel nicht unmittelbar bevorstand wohl. Was folgt denn daraus, dass es trotzdem gemacht wird und auch noch unterstützende Worte unter anderem von Bundeskanzler Merz kommen?
Naja, also erstmal folgt daraus, dass weiterhin Menschen im Iran und eben im Gegenzug auch in Israel sterben. Daraus folgt, dass das Völkerrecht immer weiter erodiert. Und dass ich bitte von Friedrich Merz oder der gesamten Regierung, die das jetzt unterstützt, nie wieder hören möchte, dass sich Land XY nicht in die internationale regelbasierte Ordnung hält oder dass man die ja so hoch hält, weil mit der Unterstützung und dem Leugnen, dass es sich um Angriffskrieg handelt, ist einfach jedes Argument oder jeder Bezug auf das internationale Recht hinfällig. Also das muss man sich ja auch mal vor Augen führen. Und auf der anderen Seite, ja, wie gesagt, wenn man sich vorstellt, dass es andersrum gelaufen wäre, wären die Reaktionen definitiv andere gewesen. Genau.
Das Bündnis Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel fordert nun den Stopp von Rüstungsexporten nach Israel. Jetzt schickt Deutschland ja in alle möglichen Länder Waffen. Ist es angesichts der deutschen Geschichte im Fall von Israel nicht noch am besten nachvollziehbar, dass es Waffen aus Deutschland erhält?
Naja, der Grundsatz bei Waffenexporten, also wenn es nach uns ginge, würde es einfach gar keine Waffen mehr in der Welt geben, mal davon abgesehen, jedenfalls nicht das Militär. Aber Waffen dürfen, wenn dann, zum Zweck der Selbstverteidigung eingesetzt werden. Und wir appellieren an die Bundesregierung, seit Beginn des Gaza-Krieges die Waffenexporte einzustellen, die in Gaza eingesetzt werden könnten. Das gebieten die europäischen Regeln, das gebietet der internationale Waffenhandelsvertrag, dass diese Waffen dann nicht geliefert werden können. Und es war ja bis zu dem Angriff von Iran war immer die Rede davon, ja, aber Israel muss sich ja selbst verteidigen. Und da gibt es auch bei uns Stimmen, die dann sagen, ja, okay, aber eben bestimmte Waffenarten und zum Beispiel wie Teile für Panzer, die dann im Gazastreifen eingesetzt werden oder im Libanon gegen deutsche Soldaten bei der UNIFIL, die können dann halt nicht geliefert werden. Und wenn jetzt klar ist, dass die Waffen, die wir liefern, eben zu allem anderen als zu einer legitimen Selbstverteidigung verwendet werden, dann können wir keine Waffen mehr an dieses Land liefern. Und wenn der Krieg vorbei ist, dann können sich ja nochmal Rechtsexperten zusammensetzen und überlegen, ob man das jetzt wieder aufnimmt. Aber es ist jetzt auch gerade auch einfach rechtswidrig. Wir unterstützen einen Angriffskrieg. Das ist grundgesetzwidrig. Artikel 26 Grundgesetz.
Abschließend ein bisschen ist die Frage jetzt schon beantwortet worden. Trotzdem nochmal, würde es denn etwas für Zivilistinnen im Iran oder auch Menschen im Gazastreifen, würde es da etwas bringen, wenn in Deutschland keine Rüstungsgüter mehr an Israel exportiert? Die USA würden sich diesen Schritt ja kaum anschließen.
Das kann gut sein, aber Deutschland ist tatsächlich der zweitgrößte Rüstungsexporteur Israels. Also Israel bezieht 30% seiner Rüstungsgüter aus Deutschland. Und natürlich hätte das einen Effekt. Hätte man damit mit dem Gaza-Krieg, beziehungsweise als sich dort abgezeichnet hat, dass dort gegen jeden völkerrechtlichen Standard verstoßen wird oder Maßstab, dann hätte das sicherlich einen Effekt gehabt. Also wenn keine Ersatzteile mehr für die israelischen Panzer geliefert werden, natürlich, oder auch andere Komponenten. Genau. Und noch ein Hinweis, es gibt ja aktuell immer noch die Klage Nicaraguas gegen Deutschland wegen der Waffenexporte vor dem Internationalen Gerichtshof, eben weil sie sagen, dass Deutschlands Waffenexporte eben den Völkermord unterstützen. Und Deutschland hat damals gesagt, so ja, aber wir liefern ja keine Kriegswaffen mehr. Weil in Deutschland wird ja unterschieden zwischen sogenannten Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern. Und seitdem dieser Klage läuft, hat Deutschland ja keine Kriegswaffen mehr geliefert und hat aber eine Genehmigung für ein U-Boot erteilt für Israel, das laut SIPRI vermutlich auch mit Atomwaffen bestückt werden kann. Also SIPRI ist das schwedische Friedensforschungsinstitut. Die haben diese Woche ihr Jahrbuch rausgegeben. Und die Bundesregierung hat da tatsächlich dann schon gesehen, rein rechtlich machen wir uns hier auf jeden Fall schuldiger, als wenn wir vermeintlich nur sonstige Rüstungsgüter liefern. Und das ist ja wirklich das Absurde. Also Teile für Panzer gelten nur als sonstige Rüstungsgüter und sind eben keine Kriegswaffe. Obwohl eben die Kriegswaffe Panzer ja ohne die Getriebe zum Beispiel oder die Motoren gar nicht funktionieren würden. Darüber muss man sich vielleicht auch mal klar werden. Aber das ist eben die deutsche Gesetzgebung. Das wollten wir jahrelang ändern. Ist leider mit der Ampelregierung gescheitert. Und wird mit der neuen Regierung erst recht nicht passieren.
Soweit. Susanne Weipert von Pax Christi, Koordinatorin der Kampagne Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel. Das Bündnis aus der Friedensbewegung fordert einen Rüstungsexportstopp nach Israel jetzt angesichts des Krieges zwischen Israel und dem Iran.